Hallo liebe Leute, ich bin Simon am Mikrofon und begrüße euch in diesen letzten Tagen dieser aggressiven, konfrontativen Auseinandersetzung, die ich hier anpacke. Das ist Folge 132 von Tischlein deck dich. Ich stehe hier am 24. September und muss mich, wie gesagt, sputen. Jetzt geht's in die Vollen. Und gerade eben habe ich nur Folge 111 veröffentlicht. 111. Und das hat mich jetzt ganz schön Kraft gekostet, weil ich dann noch gerade den Text abtippte. Ja, damals war ich noch nicht so konfrontativ drauf und deshalb habe ich da gerade in den Shownotes noch nachgelegt, von den dummen faschistischen Knechten gesprochen, was sehr gut getan hat. Einfach das mich wieder gepampert, mir wie auch immer Kraft gegeben. Und gut, ja, aber langsam wollen wir diesen extrem konfrontativen Duktus ja auch überwinden. Trotzdem ist für mich ganz klar, heute weiterhin aus allen Rohren feuern und einfach Pech und Schwefel regnen lassen in eure Ohren, damit euch eure Gehirnsubstanz versenkt wird und ihr euch einfach fragt, ja, ist es möglich, dass sein Gehirn so heiß läuft oder so hoch erhitzt und so am Kochen schon ist. So, mein heutiges Kochrezept, liebe Schäfchen. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann schaltet doch ab. Aber hier ist wirklich mein Regime, mein Duktus und das setze ich auch diktatorisch durch hier. Gar keine Frage, ja. Ja, auch wenn, ich sag mal, dieser Tweet vielleicht nicht ganz glücklich war, wo ich sagte, jegliche liberalen Rechte zurück, denn nein, natürlich nicht Abtreibungsrecht und so weiter. Es gibt ja doch gute Errungenschaften, auch dieses grundfalschen BRD-liberalen Staates gibt es ja doch richtige Sachen, wie die Homo-Ehe und so weiter, was wir natürlich nicht abschaffen wollen und generell gewisse Freiheiten. Aber das wird man dann ausverhandeln müssen und das war eben meine Basis, wo ich sagte, ja, erstmal alles in Frage stellen. Das ist ganz klar jetzt aus diesen ideologischen Kämpfen, wo der Liberalismus scheinbar sowas Heiliges ist und dieses grundgütige, grundschutzlose Individuum da einfach nur beschützt werden muss. Nee, sondern es gibt gewisse Individuen, die wirklich als Feinde zu definieren sind, Feinde des Proletariats sind und die wir angreifen müssen und wo wir wirklich sagen müssen, eure Rechte, auf die geben wir einen Scheiß. Und ja, auch da wollen wir sie ja nicht dehumanisieren, ganz entmenschlich, sondern sagen, nee, wir können auch ohne Todesstrafe auskommen, das ist ja auch eine Errungenschaft und ja, muss auch nicht sein, vielleicht in einem Bürgerkrieg, da ist irgendwie dieses Standgericht dann wie in Russland damals vor 100 Jahren eingeführt worden. Und darüber kann man nachdenken, in solchen Ausnahmesituationen. Aber grundsätzlich ja diese politischen Gegner auch einfach inhaftieren oder ins Arbeitslager eben. Ganz klar. Und das ist aber auch politische Verfolgung. Das tastet die liberalen Rechte des Individuums an. Aber es ist wichtig, das herauszustellen. Diese Rechte sind ein Schutz für die Bourgeoisie. Da wird irgendwie so gesagt, ja, wir sind doch alle gleich, Citoyen. Und jetzt schaut bitte nicht mehr auf die Basis, auf das Vulgäre. Das war auch Folge 111, wo ich Marx vorlas zur Judenfrage. Dieser sehr wichtige Text, der mich so durchdrungen und transformiert hat, wo ich jetzt eigentlich nochmal lesen müsste. Also, die vom vulgären Unterbau, Unterleib mal den Blick abwenden und sagen, nach oben, wir sind doch irgendwie alle gleich, ja, das sind unsere liberalen Rechte und das ist einfach Quatsch. Und da muss man ganz klar sagen, ja, dieser Duktus dient nur dazu, die Mächtigen und Reichen zu beschützen, indem nämlich alle so gleichgestellt werden und gesagt wird, ja, ja, das ist schon das, das dürfen wir nicht antasten, da sind wir uns ja wohl alle einig. Und das vulgäre ökonomische, okay, mag sein, dass da manche so angetastet werden, ihr Körper wirklich ruiniert wird bei den Proletariern, die so hart arbeiten, aber egal. Gut, jetzt aber das also nun zu den liberalen Rechten. Und ich will ja auch nicht dieser Diktator sein wie Hitler eben, wo alle auf sein Wort hören und ganz klar ist, der ist der Mann. Und deshalb ja vielleicht musste Hitler gar nicht zu diesen harten Mitteln greifen, andere Mitglieder der Führungsriege umzubringen, wie das bei Stalin ja auch teilweise vorgekommen ist. Aber auch hier sollte man genau nachschauen, nicht diese faschistischen, bürgerlichen Lügen reproduzieren. Aber ja, es ist eben doch so, dass auch Mao da eingegriffen hat und auch das kann man verurteilen, wie ich ja sage, solche Gewalt anzuwenden gegen seine eigenen Mitstreiter, muss man genau schauen und sagen, nee, hier ging es dann doch zu weit. Aber ja, Hitler musste das noch nicht mal machen, weil alle so auf Linie waren und alle gesagt haben, du bist der große Führer, ja egal, dass jetzt halt 60 Millionen sterben im Krieg. Und es ist schon absehbar, ab etwa 43, 44, ganz klar mit diesem Stauffenberg-Attentat, war es ganz klar, dass die Führungsriege der Generäle, der Offiziers das eingesehen haben, der Krieg ist nicht zu gewinnen, wir sind verloren, weil wir sind vor allem ökonomisch unterlegen gegen Russland, die Sowjetunion, England und die USA, die dann einfach ökonomisch mehr produzieren können. Und es ist am besten, jetzt Hitler zu beseitigen. Und so waren die aber ja zu feige, als dieses Stauffenberg-Attentat fehlschlug und Hitler ja noch am Leben war, obwohl die Bombe ihn schon auch getroffen hat, Trommelfälle geplatzt und so weiter. Ja, da hieß es dann in Berlin, gut, einige Offiziere, die wären jetzt eigentlich bereit gestanden, ihre Vorgesetzten zu verhaften und zu sagen, jawohl, wir machen jetzt einen Staatsstreich, aber wo sie gehört haben, nee, Hitler lebt noch, da haben sie gesagt, nee, dann eben doch nicht, bitte, oder dann trauen wir es uns nicht. Ja, Hitler als diese mystische Figur stand da eben und war so unantastbar und da dachte man, ja, wenn der doch noch irgendwie am Leben ist, dann können wir es nicht machen. Also ja, es wäre ja längst die Mehrheit da gewesen, es hätte ja längst diese Leute gegeben, die gesehen haben, das ist jetzt das Richtige zu tun, aber irgendwie, nee, irgendwie ist das deutsche Volk halt auch so knechtisch. Nicht aus genetischer Ursache, ich sag nicht hier auch den Rassismus dann auspacken, wie es die Nazis machen, und einfach so antideutsch anwenden, nein, das wäre auch falsch. Wenn überhaupt, wie ich sagte, dann aus klimatischer Sicht, dass dieses Territorium hier halt so ist und dieses Klima ganz besonders ein einzwängt zwischen kalt und warm. Man weiß nicht, wo ist man hier auf halbem Weg zwischen Äquator und Nordpol. Man weiß nicht, wo man dran ist. Man will einfach einen Führer, der sagt, so, da lang jetzt. Ja, irgendwie so erkläre ich es mir auch noch. Ja. Und das erwähne ich, weil ich gelesen habe, ist gestern in so einem interessanten Buch mit Texten aus dem Reader's Digest, was irgendwie ja, wohl eine amerikanische Zeitschrift war, die den Kriegsverlauf den Amerikanern dann nahebrachte im Nachhinein oder noch während des Kriegs. Und ja, das war eben schon eklatant, diese nicht erfolgte Rebellion gegen Hitler. 11,5 Jahre lang gab es nichts. Und dann nach 11,5 Stunden haben wir auch dieses Stauffenberg-Komplott dann aufgelöst und wieder gescheitert. Also das war irgendwie das Einzige und war ja auch viel zu spät und überhaupt, aber ja, selbst da hätte es ja noch klappen können, wenn diese Offiziere einfach gesagt hätten, nee, es ist jetzt egal, Hitler ist nicht mehr so unantastbar, also wir haben es ja gesehen, wie er uns hier in Stalingrad in die Katastrophe geführt hat, wie ich schon referiert in Folge 87 und so weiter, wie er das Land immer weiter ruiniert, also auch aus einer rein deutsch-nationalen Sichtweise, wo einem nur deutsche Leben was gelten, hätte man da ja längst sagen können, nee, das darf nicht weitergehen jetzt. Und gut, und ja, Deutschland, die Deutschen waren da aber einfach so knechtisch, wo man ganz klar sagen muss, das ist auch der große historische politische Fehler des 20. Jahrhunderts, den Deutschen diese Staatenbildung der BRD erlaubt zu haben, eben eines nicht-sozialistischen Staats, sondern einfach genauso weitermachen wie vor dem Krieg, dieser liberalen Demokratie und dann pro forma Antifaschismus. Pro forma. Ja, ganz großer Fehler und ganz klar für mich, die Deutschen haben kein Recht, überhaupt sich selbst zu regieren. In diesem Sinne muss man antideutsch sein, zu sagen, heute sehen wir, worauf es hinausgelaufen ist, jetzt wieder Europa am Beherrschen. Und es ist wirklich höchste Zeit, Deutschland zu zerschlagen, diesen Staat wirklich aufzulösen und zu sagen, ja, dann muss irgendwie aus dem Ausland regiert werden in verschiedene kleine Teile, wenn das mit der Revolution nicht klappt und ich zu diesem Machthaber oder auch nur Protokollant Mitstreiter da in Minsk aufsteigen kann. Ich sagte ja, ich will ja nicht dieser Diktator sein, genau, der, wo alle Fans zusammenlaufen, sondern vielleicht nur der Minister fürs medienpolitische Propaganda, sozialistische Lernformen einführen, den Leuten Marx vorlesen. Ich finde diese wunderbaren Folge 111. Und ja, genau. Wenn das aber nicht klappen sollte, wovon ja, man leider ausgehen muss, leider, auch wenn man es nicht akzeptieren darf und sich nicht damit abfinden darf, sondern ganz klar, mache ich hier ja weiter. Also wenn das nicht geht, dann ist noch besser, Deutschland einfach ganz zu schlagen und zu sagen, komm, hier ein Teil, der wird von Warschau aus regiert, der andere Teil von Prag und noch ein anderer vielleicht von Wien und der Westteil von Frankreich, von Paris aus und dann ist noch ein Gebiet, was wir Holland zuschlagen, aber dann ist wirklich besser so und einfach zu sagen, nee, es darf nicht sein, dass Deutschland sein eigenes Land hat. Wir haben hier gesehen, im Zweiten Weltkrieg, wie unmündig diese Bevölkerung ist. Und ja, das muss man leider so ansetzen, davon ausgehen, dass es heute noch genauso ist, dass man nichts gelernt hat aus der Geschichte. Und okay, die Deutschen sind aber auch gar nicht so viel anders als andere Länder, aber nur hier können wir halt jetzt sagen, da hatten wir diese spezielle historische Konstellation, da müssen wir jetzt diese Konsequenzen ziehen. Und das ist wirklich das Bessere. Ja, ganz logisch für mich, kein Existenzrecht hat Deutschland, dieser momentanen Verfassung. Einfach gar kein Existenzrecht. Die hat die Menschen natürlich schon, aber diese Deutsche Bundesrepublik so, nee, einfach, nee. Das erkenne ich nicht an, dass, und genau aus dieser Sache mit dem Zweiten Weltkrieg, dass das nie aufgearbeitet wurde, dass das einfach ja, so durchging und für die Welt jetzt dasteht als Beispiel. Sagen, ja, man kann es schon so durchziehen mit dem Faschismus. Danach muss man halt eine moralische Wandlung durchmachen, pro forma. Aber eigentlich ist es schon ein erfolgsversprechender Weg. Man kann weit kommen wie Hitler. Ja, man hätte vielleicht bessere strategische Erwägungen. Gebraucht, dass Hitler nicht so früh die Sowjetunion angegriffen hätte. Und dann hätte er irgendwie gewinnen können. Dass es irgendwie jetzt sowas hängen blieb und so grundrichtig, aber auch was Stalin machte, dass er Hitler so provozierte immer wieder und das mit dem deutsch-sowjetischen Vertrag schon abrang und Grenzen absteckte, bis wohin die Wehrmacht gehen durfte und auch danach immer irgendwie, ja, immer wieder Hitler so leicht provozierte. Und genau deshalb wurde Hitler dann nervös 1941 und obwohl er die Engländer eigentlich schon ja, kurz vor der Kapitulation hatte, oder zumindest England in einer sehr, sehr schwachen Position war. Die Amerikaner waren noch nicht eingetreten in den Krieg, Frankreich schon besiegt und man hätte England sehr leicht schlagen können. In Afrika waren da irgendwie die Kämpfe, wo England seinen Stützpunkt hatte in Ägypten und Rommel hätte mit bisschen Unterstützung einfach den Nil überschreiten können und dann wahrscheinlich diesen englischen Stützpunkt einnehmen oder zum Großteil abschneiden können von seiner Versorgung. Und ja, das wäre anscheinend, also da kenne ich mich jetzt auch nicht tiefer aus, aber habe das nur so oberflächlich, das ist doch sehr interessant, diese Militärsachen auch. Und ja, da wäre anscheinend dem Empire, dem britischen, schon ein schwerer Schlag versetzt worden, wie auch an der Heimatfront in Großbritannien schon die Luftwaffe irgendwie unterlegen war gegen die deutsche Luftwaffe. Und ja, also da wäre Stalin da nicht so provokativ rangegangen, dann ja, hätte es vielleicht für sein eigenes Volk bedeutet, dass sie sich noch nicht dem Krieg stellen müssen, aber ja, ein paar Monate später dann sicher schon, nachdem England besiegt gewesen wäre. Und so hat es aber geschafft, Hitler in diese Richtung zu lenken. Und das heißt ja nicht, dass Stalin sein Volk irgendwie geopfert hätte, aber man kann nach wirklich eben schon sagen, es war eine sehr kluge Politik von Stalin und das, was die anderen Staaten gemacht haben, bis es schon zu spät war bei England und Frankreich, auch bei den USA, die erst 42, glaube ich, oder ja, was weiß nicht genau, dann eingetreten sind. Also ja, das war einfach die grundrichtige Politik und der Löwenanteil dieser Besiegung des Faschismus geht aufs Konto der Sowjetunion. Und das ist überhaupt kein Zweifel. Es ist trotzdem nicht lächerlich zu machen. Der Anteil der Amerikaner, wie ich mal sagte, das korrigierte ich dann ja auch gleich. Nee, das ist nicht lächerlich. Dafür ist man als Deutscher den Amerikanern auch dankbar für diese Befreiung, die sie geleistet haben für den Kampf gegen den Faschismus. Aber der Anteil ist einfach deutlich kleiner an diesem Sieg, den die Amerikaner da beigetragen haben, ökonomisch, militärisch, mit dem Opfer der eigenen Menschen. Und das ist einfach diese, ja, etwa 25 Millionen Sowjetbürger, die da umgekommen sind, das ist so ein unglaublicher Brocken. Das kann man nicht begreifen und das kann einfach gar nicht begriffen werden innerhalb eines Jahrhunderts oder da. Das ist immer noch, ja, Teil der Geschichte, wie man jetzt ja sieht in der Ukraine, wo es immer noch Leute gibt, denen diese Ideologie zusagte mit dem Faschismus, die sich da eingefressen hat in die Hirne, wie ich vorschrieb in dieser Beschreibung. Und ja, es ist noch überhaupt nicht aufgearbeitet und Deutschland ist weiterhin in dieser Vormachtposition. Und gut. Und jetzt schaue ich mal kurz, ist die Folge schon veröffentlicht? Ah ja, polizeilich erlaubt, hatte ich sie. Die Demokratische Republik, das tausendjährige Reich, war diese Anspielung auf Marx, der sagte ja, dieses Demokratentum, diese Demokraten sehen in der Demokratie das Reich, das für 1000 Jahre andauert. Und so ist es nur eben, dass es nicht wirklich 1000 Jahre sind, sondern dass es dann zu Hitler führt und der dann dieses tausendjährige Reich ausrufen will. Und ja, das ist irgendwie das tausendjährige Reich, auf das es hinausläuft, aber das ist nicht gut und das ist direkt abzuschaffen und aufzulösen. Hier in Deutschland vor allem, schrieb ich, weil es nirgendwo so viel bringen würde, weil hier alle Welt herschaut nach Deutschland und wenn man da Revolution macht, dann würden die anderen Nationen ja auch auf den Begriff kommen und bei Marx nachschlagen und sehen, wir müssen hier auch politisch ganz radikal an der Wurzel was verändern. Und ja, gut, das ist nur mein Text von da, aber den will ich jetzt vielleicht gar nicht. Ich weiß nicht, was ich heute machen will. Ich sage nur, dass ich es krachen lassen will. Genau, und ich will wirklich wegkommen von diesen Erwägungen, kommunistisch und so weiter. Das hat mir ja jetzt abgefrühstückt, hoffentlich. Ich will wirklich sagen, es muss krachen, die Schwarte krachen. Und ja, genau aus diesem Grund, wie ich sagte, weil der Faschismus ist sowas Ansprechendes für die Triebökonomie des entfremdeten Menschen im modernen Kapitalismus. Und ja, wenn man da einfach liberal ist, dann ist man einfach schwächlich, dann ist man einfach dieses schwächliche menschliche Tier, das da seine paar Rechte vorgesetzt bekommt und sagen soll, jetzt halt die Klappe und schau mal ins Ausland, da ist viel schlimmer. Also Deutschland ist ja eindeutig das legitime Regime, das kann ja gar nicht sein, dass die Demokratie hier illegitim sein soll. Also ja, dieses geknechtete Tier, menschliche Tier hier in Deutschland, das, ja, wird irgendwann dann wieder auf die Idee kommen, mit dem Faschismus. Da hat man irgendwie doch noch so ein Gefühl, in einen höheren Zusammenhang eingebettet zu sein und irgendwie ist es was, was einem das für das Leben gibt. Und ja, die werden dann zu Faschisten, aber die eigentlich klüger hätten sein sollen, wären solche Leute wie Stefan und Wolfgang, die sich schon früher hätten von dieser liberalen Ideologie hätten verabschieden können und sollen und sagen, nee, dagegen begehre ich auf. Ich erkenne das nicht an. Diese Selbsterzählung dieser Gesellschaft, die nichts mit der materialistischen Analyse ihres Funktionierens zu tun hat, mit der materiellen Basis, ja, davon ist diese Selbsterzählung völlig entkoppelt, diese Citoyen-Erzählung eben. Und ja, irgendwann wird es also so kommen, sage ich. Und genau deshalb, damit das nicht geschieht, muss ich hier ganz klar meinen Kontrapunkt liefern und sagen, kommunistisch, das heißt auch hart zu sein, ja. Aber eben nicht wie die Faschisten, sondern um gegen die Faschisten kämpfen zu können. Ja, muss man so sein. Und irgendwann kommen wir in den friedvollen Zustand des Endkommunismus. Da wird es dann keine Kämpfe mehr geben. Wird vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber immerhin nicht mehr so auf Leben und Tod und sich aufs Spiel setzen immer. Das können wir dann da überwinden, aber jetzt, um dahin zu kommen, muss man sich aufs Spiel setzen. Und ja, also, ja, und da will ich es jetzt krachen lassen, aus allen Rohren feuern. Und ich weiß nicht, was soll ich noch sagen? Ich weiß gar nicht. Ja. Lesen wir hier kurz was vor von Slavoj Žižek, weil ich das so schön fand, da habe ich erst ein Interview von ihm gefunden mit der Taz. Das war vielleicht schon so vor 10 Jahren. Und er schrieb irgendwas wie, ja, Hitler war nicht radikal genug. Dieser Satz wurde dann in Deutschland zensiert. Und er verteidigt sich und sagt, ja doch, dahinter steht er. Es geht ja darum zu sagen, ich weiß nicht, auf was sich genau bezieht, aber ja, dass Hitler noch zu menschlich war, hat er in einem Buch, habe ich mal gelesen von ihm, dass er genau aus. Das kann ich jetzt nur so ungefähr referieren, aber lese ja gleich vor, was er selber sagt. Aber was ich so verstanden habe, dass Hitler ja auch so viel Angst hatte vor den Juden. Und da sich diese menschliche Seite zeigt, dass er sich ohnmächtig ausgeliefert fühlt dem Juden, der so dieses Grundelement der Nazi-Ideologie ist. Und auch andere werden ja an die KZs gesteckt, wie Kommunisten und Behinderte und so weiter. Aber der Jude ist halt irgendwie dieses Element im Zentrum, das ganz zentral war, das ganz andere definierte. Und genau, dass er irgendwie auch so viel Angst hat und daher so menschlich ist, wie wir alle irgendwie zittern. Und er das projiziert und deshalb so mörderisch wird und sagt, ja, die müssen wir erledigen. Und Stalin, der ist eben nicht so, sondern der geht wissenschaftlich ran, liest Marx, ist auch menschlich, macht auch Fehler, aber das ist was ganz anderes. Da wissenschaftlich und vor allem auch eingebettet in eine größere Partei mit seinen Mitstreitern da, kontrolliert und immer der Selbstkritik unterworfen und wirklich an objektiven Maßstäben. Ja, was ganz anderes. Und jetzt lesen wir aber kurz das hier vor, das ist sehr kurz von Žižek, nur diese eine Antwort. Stehen Sie auch noch dahinter, dass Hitler nicht radikal genug war? Dieser Satz wurde in der deutschen Ausgabe von Auf verlorenem Posten zensiert. Sie müssen verstehen, wie das gemeint ist. Hitler war nicht radikal genug, meint, dass Gandhi radikaler war. Aber dann ist Ihr Begriff von Radikalität völlig unspezifisch. Žižek, wirklich fundamentale Gewalt bedeutet, waghalsig zu sein und grundlegende soziale Beziehungen zu verändern. Der Faschismus hat das nicht getan. Er hat Millionen Tote produziert, um den Kapitalismus zu retten. Ich habe diesen Satz als präzise politische Intervention geschrieben. Ich will gegen die weltweit verbreitete Meinung vorgehen, dass Hitler und die Faschisten gut organisiert, diszipliniert und mutig waren. Nein, Hitler war ein Feigling. Genau, das ist sehr wichtig. Ein Feigling, denn diese Ordnung, die er aufbauen wollte, als Beherrscher Europas, war ja auch nichts, was dem ganzen Volk zugute kam, sondern die proletarischen Massen weiter geknechtet, die Kapitalbesitzer weiter im Besitz der Fabriken, der Fabrikationspläne, anders als in der Sowjetunion, wo man das mit den Fünfjahresplänen dann organisiert. Und da werden diese grundlegenden sozialen Beziehungen geändert. Und da gibt es auch Gewalt, die über ein zu rechtfertigendes Maß dann auch hinausgeht, wie in der Kollektivierung. Und das ist aber mutig, sich dem zu stellen, wie Stalin. Und es ist feige, wie Hitler zu sein. Und ja, ich finde es sehr gut, dass er sagt, gegen diese weltweit verbreitete Meinung. Das ist genau, was ich meine, dass das so hängen blieb, nicht nur in Deutschland, vor allem auch in den anderen Ländern, dass man jetzt nach Deutschland blickt und sagt, wow, was die geschafft haben, das war doch irgendwie beeindruckend, diese militärische Leistung, das war mit der ganzen Welt auf dem Zweiten Weltkrieg. Ja, weil Hitler halt so größenwahnsinnig war. Aber es ist ja auch Fakt, dass irgendwie die Truppen da extrem zäh gekämpft haben, die Deutschen. Und auch deshalb der Krieg so lange gedauert hat, ja, dass sie eben extrem Opfer aufgenommen haben, wie auch in dieser Stalingrad-Folge beschrieben. Und gut. Ja, jetzt. Gut, dann kommen wir hier schnell weiter. Es gibt wirklich einige Sachen, die ich ansprechen kann. Kurz noch zum Saarland. Diese Abstimmung habe ich nachgelesen, hier als kleiner Fact-Check. Das war ja noch nicht mal eine Abstimmung damals 1955, wo es um die Unabhängigkeit wirklich ging, sondern ja, irgendwie. Ich weiß auch gar nicht genau. Es ging um ein Europastatut, das de Gaulle, Adenauer oder und der saarländische Ministerpräsident Hoffmann ausverhandelt hatten. Und irgendwie sollte Frankreich weiter ökonomisch mit Frankreich verbandelt sein, aber ein eigenständiger Staat und irgendwann sogar Saarbrücken zur Hauptstadt Europas werden. Irgend sowas stand da drin, aber im Volk ist das auf Widerwillen gestoßen. Man ja, fühlt sich eher zu Deutschland hingezogen und hat dieses Saarstatut oder irgendwie ja, diesen neuen Vertrag. Hat man dann abgelehnt mit 66% und danach war es irgendwie klar, Deutschland soll eingegliedert werden nach Frankreich. Ja, also irgendwie auch nicht ganz zu durchblicken, aber trotzdem wollte ich nur kurz anfangen als kleine Erläuterung. Das ist aber trotzdem ein gutes Beispiel, wie ich meine, um das zu vergleichen mit der heutigen Situation in der Ukraine. Dass da irgendwie ja ein Stück Land ist, ein Territorium, wo nicht ganz klar ist, kulturell fühlt sie sich in die eine Richtung gezogen und jetzt ist aber aus irgendwelchen politischen, wie auch immer, historischen Gründen das Teil eines anderen Staatenverbunds. Und ja, das, was kann man dann für eine Lösung finden? dass man da die Interessen der Bevölkerung berücksichtigt. Und so ist es jetzt ja, stand heute, dass diese Referenden durchgeführt werden in der Ostukraine. Das ist, dann, wenn man es für sich betrachtet, ist es natürlich nicht so, dass diese Gebiete ein Recht haben oder dass Putin das Recht hat, das dort durchzuführen, sondern das ist ja genau das Problem, vor dem auch die Sowjetunion damals stand, mit Lenin am Anfang noch, dass sich kleine Gebiete wie Georgien abspalten wollten. Und das geht natürlich nicht, wir müssen da alle eingliedern, diese Zentralregierung aufbauen. Und wie Stalin sagte, erstmal den Kampf der Proletariermassen, der Arbeiterbewegung, der Arbeiter für die Dominanz der Kapitalisten. Dieser Kampf hat erstmal Priorität. Die Emanzipation des Proletariats hat Priorität gegenüber den nationalen Kämpfen um Souveränität, was ja auch irgendwie verständlich ist, kleine Länder, die unabhängig sein wollen. Okay, das ist ja ein legitimes Interesse, aber man muss eben schauen, wie kann man das ermöglichen, ausverhandeln. Und grundsätzlich ist aber richtig, dass die Zentralregierung erstmal darin festhält, wie ja auch in Spanien, dass sie sagt, nee, das ist überhaupt nicht diskutabel, sich hier abzuspalten, das kann gar keine Diskussion sein mit Katalonien. Genau. Und so, aber jetzt ist die Situation in der Ukraine halt grundlegend anders, weil seit 8 Jahren Krieg war. Und genau, irgendwann verliert Russland dann die Geduld und sagt, nee, jetzt machen wir es halt so, wie der Westen es ja auch gemacht hat im Kosovo anscheinend. Darüber weiß ich nicht viel. Aber ja, im Kosovo hat man auch irgendwie diese Referenden durchgeführt und diese Präzedenzfälle geschaffen. Und ja. Und deshalb will ich mich dazu jetzt auch gar nicht weiter positionieren. Will hier nicht eine pro-russische Position einnehmen, sondern sagen, dass ich doch objektiv sein will. Und ja, genau, auch nicht mich so darüber freuen zu sagen, das sind Gebiete, die Russland zugutekommen. Aber was ich hier sagen kann, dass irgendwie doch so was Spielerisches hat, sich zu überlegen, die Landkarte, wie wird die verschoben? Weil ich bei der Arbeit, wenn mir langweilig ist, dann kritzle ich oft so imaginäre Landkarten und sage, hier und hier, da ist die Grenze oder da ist jetzt Krieg und da wird das Bataillon hin verschoben oder hier ist eine Wirtschaftsstraße. Wie auch immer. Ich finde es irgendwie so interessant und da kommt so ein spielerisches Element durch, wo man auch verstehen kann, wie leicht es gehen kann, so nationalistische Kräfte zu motivieren. Dass jetzt in Russland ja die Tschetschenen da die Einberufungsstellen überrennen und sagen, ja, wir wollen da kämpfen. Wollen jetzt eingezogen werden. Ja, also irgendwie ist es auch leicht erklärbar, aus so einem spielerischen Element. Ja, es ist aber irgendwie falsch. Kann es auch nicht sein, sich darüber zu freuen, über diese Vergrößerung des russischen Territoriums. Das ist dann in abgeschwächter Weise genauso wie die Freude des deutschen Arbeiters über den deutschen Imperialismus, der viel potenter ist, wo er sich dann freut, wie er andere Gebiete militärisch oder wirtschaftlich aussaugt und niederwirft. So auch der Russe kann sich jetzt freuen, dass dann diese Gebiete dazukommen und irgendwie Bodenschätze und so weiter. Ja, das ist natürlich nicht gut, das ist dann expansionistisch. Und wenn wir es so betrachten, wenn einfach nur mit Blick auf dieses Jahr 2022 und die historische Realität davor ausblenden. Aber es ist eben kompliziert und deshalb aus meiner Sicht, ja, jetzt ist mir auch egal, will ich nicht weiter das nachdenken, sondern einfach hinzunehmen und zu sagen, nee, der Hauptfeind steht hier wirklich im eigenen Land. Es kann nicht sein, in irgendeiner Weise loyal gegenüber dem Westen zu sein und diesem Regime Scholz hier. Also wer so loyal ist, ja, auf den spucke ich einfach oder mit dem gibt es gar keine Anknüpfungsbasis, sage ich, aber klar muss man trotzdem anknüpfen, weil das ist ja irgendwie die Haltung von 99% oder dieser Major Consensus Narrative. Diese Zeitungsrealität, auf die man sich ja trotzdem beziehen muss, auch wenn man es selber nicht liest oder selber nicht mitkriegt, weiß ja doch, dass irgendwie einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Aber okay, Genau. Habe ich hier schon wieder so viel geredet. Dann ein Wort zur Dehumanisierung in der Leichenhalle, sagte mir meine Freundin erst gestern in Peru. Da war sie mal, das zu begutachten im Rahmen von ihrem Studium auch oder irgendwie. Und da werden die Leute so gestapelt oder es gibt Leute, die mit NN gekennzeichnet werden, dass sie keinen Namen haben. Und die bleiben da irgendwie dann für ewig liegen oder. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber wie auch immer. Das ist dann so eine Art provisorisches Grab oder ja, Aufbewahrungsort. Und ja, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ob es sowas gibt, aber mir kam da einfach nur der Gedanke bei diesen Sachen, die so ökonomisch ausgeblutete, unterjochte Länder wie Peru, da ja, kann man halt auch auf andere Sachen weniger Wert legen. Also ja, diese liberalen Rechte, wie wir schon beim Mal gelesen haben, in der Homo-Ehe und so weiter, das ist auch Ausdruck unserer ökonomischen Potenz, den fünf Automobilkonzernen und den Nazi-Raubzügen und kolonisatorischen Raubzügen. Also ja, deshalb können wir es uns leisten, weil die Leute hier dann halt schon so viel verdienen und in dieser Konkurrenzwelt Deutschland zu den Gewinnerstaaten gehört und wir dieses Konkurrenzframework ja weiterhin aufrechterhalten. Und ja, hier haben die Leute halt schon recht viel, da ist ihnen dann die Religion egal und sagen dann auch mal, ja, jetzt könnt ihr Homo-Ehe machen. Und in anderen islamischen Ländern eben nicht. In Südamerika, aber zum Beispiel in Argentinien war es auch schon früher. Wurde die Homo-Ehe auch schon früher eingeführt als in Deutschland. Aber ja, in Peru dann eben diese grundlegende Sache, dass man weniger Geld zur Verfügung hat, der Staat einfach vieles nicht leisten kann mit der Gesundheitsvorsorge und so weiter, die Leute einfach früher sterben. Und dann, aber ich finde das halt so einen wichtigen Punkt mit dem Symbolischen, dass selbst dann, wenn man gestorben ist, noch nicht mal irgendwie eine richtige Beerdigung, ein richtiges Grab bekommt, sondern da so gestapelt wird. Und dann, weiß nicht, bleiben irgendwann nur noch Gittige-Beine übrig. Und das erinnert ja schon so ans KZ. Und das ist eine sehr schöne Brücke, die man da ersehen kann, ein Symbol, wie der Kapitalismus ins KZ führt. Dass man so dehumanisiert ist und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist ein Weltimperialismus, es ist ein weltweit integriertes System ökonomisch. Diese Kapital Akkumulation, die Raubzüge, die setzen sich dann fest, das Erbe setzt sich fest in dem einen Gebiet und wie auch immer. Also Peru ist dann schlechter gestellt, aber das kriegen wir nicht so mit. Wir leben ja nicht da, wir sind ja nicht da und das ist das große Problem. Und so wird die deutsche Bevölkerung weiterhin beherrscht gehalten. Es ist gar kein Problem, den zu verklickern, dass alles seine Richtigkeit hat hier. Aber ich fände es nur so ein wichtiges Symbol zu sagen, dass man so dehumanisiert dann. Und ja, es ist natürlich viel schlimmer, wie man im Leben davor dehumanisiert ist in Peru, wie viele Leute zu Kriminellen werden. Und meine Freundin kommt eben dann schon aus so einer gefestigteren Mittelschichtfamilie, wo ihr Vater noch im revolutionären Kampf damals tätig war in den 80ern, was sehr lobenswert ist, wobei er selber nicht zu den Waffen griff. Und auch da ist ja wichtig zu analysieren, was gab es da für Gewaltexzesse, aber grundrichtig sich mit diesen politischen Kräften zu den Linksradikalen der Kommunistischen Partei damals zu solidarisieren, auch wenn die dann Terroranschläge gemacht haben und so. Also ja, Terror ist ein Mittel, wenn sich eine größere politische Strategie einfügt, aber heute ist natürlich falsch, wie Malon Grund sagt, einzelterroristisch tätig zu werden. Es würde jetzt nichts bringen, ins Kanzleramt zu gehen und Scholz zu erschießen. Das sage ich auch ganz klar, auch wenn meine Reden hier sehr aufrührerisch sind. Ja, wünsche ich mir das nicht, dass irgendein Zuhörer das machen würde oder so einen Terror im Sinne der RAF einführt, sage ich ganz klar, nee. Aber wenn es eine Massenbewegung ist, was Größeres, wie auch scheinbar damals in Peru, dann ist es schon ein legitimer Ansatz und man kann sich überlegen, was da schief geht und so weiter, aber man kann das nicht vergleichen mit der Gewalt, die durch Scholz und Biden und diese Macht aber täglich angewendet wird und das ist das ganz Barbarische. Das ist wirklich nur zu verachten und zu hassen und zu sagen, das sind nicht meine Mitmenschen. Also ich will nicht in eine Reihe gestellt werden mit solchen Leuten, die auch Deutsche sind, aber die einfach grundlegend Verbrecher sind, wie Lindner oder sonstige Politiker eben. Ja. Und deshalb mit diesen Genossen dort will ich schon in eine Reihe gestellt werden, auch wenn die in ja, bedauerlichen Fällen dann zu Mördern werden und Gewalt anwenden unter der Landbevölkerung. Und das ist dann aber Ausdruck der Verzweiflung, Ausdruck der Suche nach einem richtigen politischen Projekt und nach einem Projekt, das allen zugutekommt, genau Emanzipation für alle Menschen. Wenn es nicht für alle ist, dann ist es nichts. Und so eben Hitlers Standpunkt, nee, es ist Nur für die Deutschen? Oder nur für die Arier? Auch die Franzosen konnten ja überleben, wenn sie keine Juden waren oder sonstige verachtete Menschen. Und so ist unsere heutige imperialistische Politik aber auch nur für einen ganz kleinen Bruchteil der Welt überhaupt. Ja. Hier diese liberalen Rechte, das kann man noch so sagen, die werden ja garantiert hier in diesen engen Grenzen. Und letztlich sind wir aber auch beherrscht und auch Opfer und Leidtragende dieses Weltimperialismus. Selbst in Deutschland, auch wenn es in abgeschwächter Form ist gegenüber Peru oder anderen Weltregionen. Nun aber, hier noch wichtig zu sagen, Marlon Groen, was ich da sagte, tut mir jetzt ein bisschen leid, weil das mit den völlig gerechtfertigten Opfern des Stalinismus, das konnte ich jetzt gar nicht mehr nachlesen, weil seine Seite gar nicht mehr existiert, dieser Blog. Und er schrieb ja irgendwie in seinem Buch, ja, dieser Krempel im Blog hatte nur für eine Zeit seine Berechtigung, aber jetzt halt nicht mehr. Jetzt muss man wieder Bücher schreiben. Und deshalb kam das nur in einer FAZ-Rezension zu seinem neuen Hassbuch vor. Und ja, das tut mir dann leid, das so unreflektiert wiedergegeben zu haben, weil man ja gar nicht weiß, in welchem Kontext woher hatte dieser FAZ-Autor das überhaupt. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall schade, dass die Seite lüzisweltblogspot.com nicht mehr online ist, weil ich da gar nie so viel gelesen habe und das gerne nachlesen würde, aber okay. Und es ist aber trotzdem grundrichtig, dass diese FAZ-Autoren damit zu konfrontieren und zu sagen, ja, ist mir doch egal, was du über mich denkst, aber was du hier vertrittst für einen liberalen Konsens, das ist genau Teil des Problems und genau Teil der ideologischen Knechtung. Und ja, also dich will ich auch dehumanisieren. Das ist leider so. Die Vertreter dieses kleinbürgerlichen Denkens müssen auch in gewisser Weise dehumanisiert werden und ihr Recht auf Leben abgesprochen werden. Oder zumindest zu sagen, ja, wenn du die Revolution bekämpfen willst, dann bitte, aber das wird dir nicht gut bekommen. Und da wird es Menschenrechtsverletzungen geben. Und ja, man kann sich aber einfach auch positiv oder neutral gegen diese revolutionäre Gewalt verhalten. Aber ja, also da muss man sich wirklich in Feindschaft stellen und die Leute auch erschrecken mit diesen Begriffen wie Stalinismus, weil die ja wiederum mit diesem Begriff seit Jahrzehnten die Bevölkerung erschrecken und der einimpfen wollen. Das Sowjetregime, die bolschewistische Partei und Ideologie sei das ganz böse gewesen und sei gleichzusetzen mit Hitler. Und das ist wirklich, was ich auch herausstellen und immer wieder erwähnen will. Es ist ja wirklich das, was den Deutschen eingepflanzt wurde und wird. Mao und Stalin, die sind gleichzusetzen mit Hitler oder sogar schlimmer. Und ja, das will ich nur ganz klar sagen, um da auch ganz locker zu sein und zu sagen, ja, das ist dann so. Und dann seid ihr halt nicht nur halbfaschistische, sondern vollfaschistische Knechte, wer sowas glaubt oder wer sowas verbreitet. Und da, ja, dazu muss man nichts mehr sagen, sondern einfach das sagen lassen und sagen, ja, ist okay, ist okay. Also ist nicht okay, aber wir werden dagegen was tun zu gegebener Zeit und jetzt ist halt die scheinbare Normalität, aber ganz klar. Gut. Dann habe ich mir noch notiert, der ukrainische Kandidat wurde 2002 irgendwie erschossen bei den Präsidentschaftswahlen. Das habe ich jetzt gar nicht überprüft, sondern nur mitbekommen aus einem Buch von Sarah Kirsch, dieser Lyrikerin, die von Hux erwähnt wurde, die aber auch dann sehr in eine revisionistische Richtung abgedriftet ist. Aber ja, genau, ein Tag vor den Parlamentswahlen ist ein Kandidat der Sozialdemokraten ermordet worden. Gut, und das sind halt diese Demokratien, wo wir sagen, das ist ja klar demokratisch und so weiter und ganz souverän dieses Land, aber es ist halt wirklich so ökonomisch erstmal ausgeblutet und politisch völlig instabil. Ja, also das ist ja, was wir denen schon die ganze Zeit antun, wir der Westen. Und das, was Putin tut, ist da jetzt nicht gewalttätiger. Und der grapscht sich jetzt diese Gebiete raus und holt die rein in die Russische Föderation. Aber ja, was daraus wird, kann man dann sehen. Und genau dazu passt jetzt ein Text. Ob das dem Volkswillen da entspricht, ja, man weiß nicht, wie diese Referenten sind. Ich gehe schon davon aus, dass die nicht direkt gefälscht werden. Aber ist ja klar, dass irgendwie dann schon eine Ausnahmesituation ist, jetzt mit der militärischen Besatzung, und die Wahl dann nicht ganz frei ist. Aber trotzdem gibt es inhärent diesen Willen, Russland zu stützen oder mit Russland zu sympathisieren. Der ist natürlich verbreitet in diesen Gebieten. Auch wenn es sicher Leute gibt, die damit überhaupt nicht einverstanden sind und sagen, nee, ich will doch zur Ukraine gehören. Aber ja, das sind Fragen, die kann ich nicht entscheiden, kann ich nicht überblicken, bin ich drin in diesem Land. Und wir können jetzt aber das lesen, was ich schon mal erwähnt hatte von Fefe vom 13. März. Da schrieb nämlich ein russischsprachiger oder russenaffiner Kommentator, schickte Fefe diese Mail hier, und er ja, veröffentlicht dann immer Mails von seinen Lesern, die ihm Sachen schicken können. Und das fand ich nur sehr schön. Das will ich ja wiedergeben und sagen, ja, ich finde es einfach wichtig, so ranzugehen, zu sagen, ich kann es nicht überblicken, weiß nicht viel über so ein Land, aber die Leute dazu Wort kommen lassen. Und sicher gibt es da auch andere Stimmen, aber ja, das wird man nicht ganz, man wird nicht an diese Objektivität rankommen. Und will ich jetzt hier auch eigentlich nicht weiter versuchen, genau, in diese Feindschaft gegen den Westen gehen, weil die antirussische Propaganda ist ja sowieso schon in den ganzen anderen Medien. Also hier kann ich mir auch eine leichte Verzerrung in diese östliche Richtung leisten. Und genau das kommt hier zum Ausdruck, so eine leichte pro-russische. Oder ja, was heißt pro-russisch? Pro diese Menschen in der Ukraine, also die Ukrainer, die sich aber zu Russland hingezogen fühlen. Gut. Leserbrief mit Innenansichten aus der russischsprachigen Ukraine. Meine Frau ist sowjetisch geborene Russin in historisch russischem Gebiet, die 1991 plötzlich aufwachte und einen ukrainischen Pass an der Backe hatte. Ungewollt, aber so waren die Realitäten. Melitopol, südliche Ukraine. Das muss ich jetzt doch mal schauen, wo das genau liegt. Und das ist sehr weit im Süden, sehe ich hier. Das ist jetzt in dem russischen Gebiet, nämlich zwischen Krim und Mariupol. Okay. Also, wenn ihr. Ah ja, steht ja hier. Ich war schon sehr oft dort, spreche inzwischen auch fließend Russisch. Achso, nur seine Frau ist von da. Und er hat das irgendwie. Hat er nur Russisch gelernt. Ja. Die Sowjetmenschen dort träumten 30 Jahre von ihrer Wiedervereinigung, die just Realität geworden ist. Die Chance auf Unabhängigkeit hatte die Ukraine tatsächlich während der ersten Kriegstage. Aber nachdem diese Gebiete mit russischem Blut befreit werden mussten, wird es für den Süden kein Zurück in die Ukraine mehr geben. Ich gehe von einer Dreiteilung aus: westlich Ukraine, Mitte neutrales Gebiet, Südosten zuerst neutral, aber früher oder später zu Russland. Die Landverbindung zur Krim, die Wasserversorgung der Krim, das wird Russland niemals wieder aufgeben. Genau, da war es ja auch so, dieser Dnipro auf Ukrainisch oder Dnieper auf Russisch, dieser Fluss, der die Wasserversorgung gewährleistet, der wurde, da, ja, das wurde dann auch abgestellt von ukrainischer Seite seit 2014, und die Krim litt unter extremem Wassermangel. Und ja, da sollten die Leute einfach aus, nicht gehungert, aber ja, einfach ohne Wasser gelassen werden. Also so geht die Ukraine auch mit ihren Leuten um. Und auch jetzt ist ja von einer extremen Säuberungsaktion die Rede in dieser Region Charkiw, Leuten, die kollaboriert haben sollen, also völlig ohne rechtsstaatliche Grundlage und so weiter. Ja, aber gut, das ist jetzt auch nur Halbwissen von mir, aber das mit der Wasserversorgung ist ja auf jeden Fall Fakt. Und das ist, ja, ist sicher nicht unterstützend wert, so ein Staat wie die Ukraine, aber wichtig ist, sie sind ja auch nur schwach, sie sind von uns in diese Position gebracht, sich da aufzureiben als Spielball der größeren geopolitischen Mächte. Und gut, und wir sind die Hauptschuldigen da, nicht Selenskyj und nicht irgendein ukrainischer Nazi dann, der da, ja, fanatisiert an die Front reist. Jetzt aber. Das wird Russland nie wieder aufgeben. Zumal die Bewohner dort ja auch nicht wirklich antirussisch sind und die wirtschaftliche Realität während der ukrainischen Zeit dort krass hoffnungslos war. Kurz, die südlichen Gebiete sind für die Ukraine verloren. Nebenbei, da die Tochter, Eltern und Geschwister meiner Frau dort noch leben, der Bürgermeister von Melitopol wurde inzwischen abgeholt, weil er nachweislich mit Nazis zusammengearbeitet hatte und durch einen Nachfolger aus dem Donbass ersetzt. Die Polizei wurde ausgetauscht, die neuen Hilfstruppen kommen ebenfalls aus dem Donbass und nach 8 Jahren Beschuss fackeln die nicht lange mit ukrainischen Protestlern. Westliche Dienste wie Vodafone haben ihre Dienste eingestellt, es gibt plötzlich russisches TV, russische Produkte. Die ukrainische Zeit ist nach 14 Tagen bereits nur noch eine dunkle Erinnerung. Spannend bleibt einzig der Status von Odessa. Die Stadt spricht zu 90% Russisch, ist aber eine schöngeistige Metropole mit ukrainischer Kreativität. Meine Frau und ich hatten uns eigentlich bereits vor geraumer Zeit darauf geeinigt, dort eine Wohnung zu kaufen und als Rentner in ca. 10 Jahren dort zu leben, trotz ukrainischer Besatzung. Weil es halt russische Welt war. Ich glaube kaum, dass die Ukraine die Stadt wird behalten können, weil einfach zu viel passiert ist. Das wirst du vielleicht nicht wissen, aber es gab dort vor 8 Jahren schlimme Pogrome seitens der UKOPs. Da haben die Russen allein schon deshalb eine moralische Verpflichtung, dort eine Schutzzone einzurichten. Genau, da weiß ich nur von dem einen Pogrom, wo 60 Leute in diesem Gewerkschaftshaus bei lebendigem Leibe verbrannt wurden von den ukrainischen Faschisten. Und was ich noch gelesen habe, ist, dass Odessa aber vor allem auch jüdisch ist, auch viele Menschen mit jüdischen Wurzeln, die sich dieser kulturellen Richtung oder Ethnie zugehörig fühlen, dass dort verbreitet ist. Und 90% russischsprachig, sagt er hier, aber im Moment ist es ja weiterhin auf dem ukrainisch kontrollierten Territorium. Und nun zum Ende des Texts. Meine 2 Cents, Putin wird das nun bis zum Ende durchziehen. Die ukrainische Armee ist bereits besiegt, 80% sind zerschlagen, es geht Munition und Treibstoff aus. Und der kampfstarke Teil der ukrainischen Armee steht direkt vor der Einkesselung und mangels Treibstoff kann er nicht einmal flüchten. Warum sollte Putin sich in dieser Situation auf einen Kompromiss einigen, zumal er den Westen komplett bei den Eiern hat? Energie ist eine Nebensächlichkeit, aber denke mal an die Hungersnot, Weizen, Düngemittel und die damit verursachten Migrationsbewegungen. Wir blenden das aktuell noch komplett aus, was da auf uns zukommt. Oder dass zum Beispiel Halbleiter und Chips Materialien benötigen, die zu 80% aus Russland kommen und praktisch nicht ersetzt werden können. Warum sollte Russland weiter an unfreundliche Staaten liefern, wenn es von dort sanktioniert wird? Das ist genau diese richtige Frage. Ich meine, dieser anti-westliche globale Block könnte einfach von einem Tag auf den anderen sagen, nee, jetzt sind die Grenzen dicht und jetzt wacht der Westen auf und sieht, bei uns sieht es eher mau aus mit Rohstoffen. Ja, und da könnte man ihn schön bei den Eiern packen. Das wäre nämlich genau mein Plan und es ist nur meine Enttäuschung, wie ich meine, dass dieser Plan noch nicht so vorangetrieben wird von chinesischer und russischer Seite, sondern es bei diesem Klein-Klein mit den BRICS bleibt und so weiter. Jetzt war Xi Jinping erstmal wieder im Ausland, zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hieß es. Und ja, das ist mir alles noch nicht genug, sage ich ganz klar. Also militärische Aggression sollte man eher vermeiden, aber diesen wirtschaftlichen Krieg ums Ganze jetzt wirklich führen mit dem Westen und da zeigen, wer die größeren Eier hat. Das finde ich die absolut richtige Position jetzt. Vor allem eben aus chinesischer Perspektive, weil die dann die Führungsmacht sein müssten bei diesem globalen Unternehmen. Aber gut, weiter. Diese ganze Sanktionsnummer ist entweder einfach nur großes Kino oder wird uns komplett vor die Füße fallen. So wie es aussieht, steuert es gerade auf einen finalen Konflikt zu, der uns und nicht Russland in den Abgrund ziehen wird. Sicher, das Leben geht weiter irgendwie. Aber das fette und satte Europa, das wird Vergangenheit sein. Wohl zu Recht. Gut, das war der ganze Text dieses Kommentars. Ja, und das will ich einfach so stehen lassen, ganz klar sagen, nee, ich kenne mich nicht aus, weiß nicht, was da genau ist. Und jetzt werden die wohl votieren und eingegliedert werden und ja, ich weiß nicht, das ist nämlich genau der Punkt, nicht so schnell wissen, was man darüber schon wieder zu denken hat. Das ist ja, was ich diesen anderen vorwerfe. Und ja, also einfach ganz klar hier auch sagen, nee, Das ist mir jetzt egal im Moment. Und für mich ist ganz klar, was ich über den Westen, über Deutschland denke, dass ich dieses Land einfach nur verachte und einfach nur sage, nee, Leute, ich ejakuliere auf euch, wie es schon mal ausdrückt. Ja, das will ich jetzt nicht mehr machen, aber ich fand das so schön. Oder ja, gut, aber jetzt... kommen wir weiter. Ich weiß gar nicht, was ich heute noch alles machen kann. Ja, ich habe wieder diesen Drang in mir. Es ist ein Automatismus. Es ist nicht mehr möglich nachzulassen. Und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen unter Druck hier und auch gar nicht so in der Lage, so laut und aufrührerisch zu reden, weil nebenan sind auch Ukraine eingezogen. Also es sind jetzt auch zwei ukrainische Paare irgendwie neu da in der WG. Und ja, ich will da auch keine Gefühle verletzen und so weiter. Ist auch völlig richtig und völlig nachvollziehbar, dass die dann sagen, nee, wir wollen jetzt im Moment nichts mehr wissen von Russland oder von da nichts kaufen. Wie diese Kollegin sagte bei der Arbeit, sie wollte da jetzt nicht irgendwelche russischen Bücher kaufen, die sie normalerweise gelesen hätte. Ist alles nachvollziehbar, aber irgendwie auch eine Klappe aus der Propaganda. Desinformationskampagne der Medien, die ja die Ukrainer noch viel krasser trifft natürlich jetzt diesem Regime Zelensky ausgeliefert, hat er alles irgendwie, ja, wirklich sämtliche liberalen Rechte zerschlangert, da kann man es wohl wirklich so sagen. Und die Arbeiterrechte, Gewerkschaft und so weiter wurden zerschlagen. Ja, aber gut, jetzt lesen wir hier doch mal weiter diesen Artikel, den ich schon vor etlichen Folgen begonnen hatte, nämlich von Dietmar Dart, wie der Monopolkapitalismus sein eigenes Hirn frisst. Ja, lesen wir das einfach und vielleicht kann ich das wieder aufpushen. Ich komme halt aus eigener Kraft irgendwie nicht ran an dieses ganz hohe Niveau des ja schon fast in die faschistische Richtung gehenden Sprechs, aber ich fand es einfach so richtig und das finde ich auch grundrichtig. Ich da sagte, ja, China irgendwie zerreiben, in die Knie zwingen. Es geht darum, sich auch über den Faschismus lächerlich zu machen und das ist nämlich auch genau dieses Streben nach Stärke und einfach Potenz sagen, ja, ich will einfach so sein, dass ich stark rede und ja, deshalb ist es auch einfach mein Programm, das zu versuchen. Und das ist auch so lustvoll und aber auch genau diese Gefahr offenlegen, das Lustvolle am Faschismus. Und zu sagen, das kann man aber umdeuten in den proletarischen Kampf. Es ist ja de facto so, dass da enorm viel zu tun gibt für die proletarischen Vorkämpfer, wenn sie nicht geistig so erniedrigt und wehrlos gemacht werden, dass der Marxismus als besiegt gilt und ja, Stalinismus als böse und so weiter. Also es gibt ja aber tatsächlich die Notwendigkeit, die materielle, ganz klar faktisch vorliegende Problemlage und das Dürsten der Volksmassen nach der Umwälzung. Und dafür gilt es ja auch zu kämpfen und ganz unversöhnlich, unnachgiebig aufzurufen und Parolen zu dreschen und zu sagen, jawohl, genau. Jetzt aber, ja, weiter in diesem Artikel. Und ich finde aber diesen Artikel auch problematisch. Jetzt lesen wir nämlich, glaube lesen wir da weiter, wo ich aufgehört hatte, also, oder noch ein Stück weiter vorher. Aber dann werde ich das rausstellen, diese Stigmatisierung der Querdenker wiederum, wo es sich faschistische Elemente drin gibt. Und ich aber ganz klar sage, nee, das ist nicht unterwandert von Faschisten, das ist nicht die größte Triebkraft drin, zumindest hier in Stuttgart. Und im Osten ist es sicher nochmal anders, da bin ich auch nicht vor Ort und müsste das genauer anschauen, aber es ist, also auf die soziale Situation hier bezogen, im Schwabenland, ist es wirklich eine reine Propagandakampagne der großen Medien, die sich dagegen wenden wollen und sagen, das sind Faschisten und so weiter. Und dem geht Dart dann hier leider auch auf den Leim. Und, aber gut, jetzt weiter. Auf diesem Weg entstehen Manövriermassen für Klassenspaltung, für Faschismus und Krieg. Wer auf diese beschissenen Pferde setzt und selbst kein Kapital hat, wird sich bestenfalls in Trümmern wundern, wie 1945. Wollte man auch nur die kleinbürgerlich-nostalgische Parole »Es gibt Chancen für alle in der allgemeinen Konkurrenz« wahrmachen, so müsste man die Monopole zerschlagen. Und dann kann man gleich was Besseres einrichten als alle gegen alle. Wer sich lieber mit der Trillerpfeife und dem Querdenkerschild auf die Straße stellt, aber nicht begreifen will, dass die Unfairness und Unterdrückung, die beklagt werden, nicht von irgendwelchen Geheimherrschern, sondern von der gesamten Ausbeutungsgesellschaft permanent reproduziert werden, weil Ausbeutung ohne Unterdrückung und Lüge nicht funktioniert, wird das minimale Bündniswissen verfehlen müssen. Das verlangt keine Spaltung nach Herkunft und anderen Umständen, für die niemand was kann. Ja, und hier sind jetzt gleich mehrere Fehler drin eben in diesem Satz. Und dieser Text als Ganzer sehr gut ist, aber das muss ich ihm ganz klar zurückweisen hier. Also erstmal kann man ja auch Bill Gates, ja, das ist der Geheimherrscher, das ist ja im Offenen, wie er da die Medien beherrscht irgendwie mit seiner Stiftung. Das kann man ja ansprechen und anprangern. Und ja, darauf beruht die Unterdrückung dann auch zum Teil. Diese Gleichschaltung der Medien jetzt gerade in der Corona-Pandemie beruht sicher zum Teil darum, weil sie einfach ökonomisch davon abhängig sind. Aber ja, natürlich sind das nicht die Geheimherrscher, die irgendwie die große Weltpolitik festlegen, aber das ist wiederum so ein Anti-Verschwörungs-Strohmann-Argument, das ich schon öfters entlarvt habe. Und genau bei der Verschwörungstheorie geht es um einen historischen Vorfall und da die Fakten aufarbeiten und nicht den Geheimherrscher da postulieren, sondern sagen, es muss zumindest noch andere Komplizen oder andere Schurken geben, die einen gewissen größeren Plan ausgeheckt haben. Und dieser kleine, enge Kreis der Verschwörer, der uns von der offiziellen Geschichtsschreibung vorgesetzt wird, der ist mit den Fakten nicht in Übereinklang zu bringen. Aber okay, egal. Also ich bin einfach hier bei 9-11 nämlich und so weiter und der John F. Kennedy-Ermordung, das wären ja nämlich zwei Anknüpfungspunkte für Kommunisten, um zu sagen, ja, so wie die bürgerliche Geschichtsschreibung mit Stalin umgeht und diese Horrormärchen über die Kollektivierung und so weiter verbreitet, so ist ja auch der Gleichklang der Medien in Folge so großer Verschwörungen, die dann die offizielle ideologische Herrschaft zementieren und sagen ganz klar, das ist irgendwie Verschwörungsdenken hier und dass die fabulieren sich was zusammen von Geheimherrschern. Ja, und da sage ich, da versteht man eigentlich nicht, was man hier für eine Chance hat, auf zwei Flanken anzugreifen und zu sehen, wir können die Diskreditierung des Kommunismus entlarven und das gleichzeitig mit neuzeitlicheren politischen Ereignissen in Verbindung bringen und da sagen, ja, aber da ist ja genauso, dass irgendwie die Zeitungen und die Geschichtsbücher lügen. Und es durchzieht irgendwie unsere ganze Geschichte. Und ja, okay. Und dann aber, was noch so falsch ist, keine Spaltung nach Herkunft und anderen Umständen. Also was soll das bitte heißen? Das heißt ja wiederum, die Querdenker, nur weil sie gegen die Pandemiepolitik protestieren, die sollen auch gleich Rassisten sein oder die Bevölkerung spalten wollen nach Herkunft. Nee, da geht ja genau dieser bürgerlichen Propaganda dann auf den Leim, die diese Bewegung diskreditieren will. Und ja, da muss man natürlich vorsichtig sein und diese Elemente an den Rand bringen, aber es ist aus meiner Sicht gar keine Frage. Ja, dass es eher aus der Mitte der Gesellschaft kommt, wie es so heißt, dass die Leute, die da hingehen, einfach ein Problem haben mit dieser Pandemie und nicht das nutzen als sonstiges Ventil, um Dampf abzulassen, wo sie sonst auch schon mit der Flüchtlingskrise und so weiter, ja, in diesen AfD-Themen, dass das ihr eigentliche Triebfeder ist. Nee, aber natürlich gibt es diese Gruppen da drin und die muss man schwächen, aber die wird man nicht so schwächen, indem man solche Texte hier schreibt und sagt, da solltest du dich lieber nicht mit dazustellen mit dem Querdenkerschild. Nee, das ist genau nämlich das Problem, dass dann nur noch die eher Rechtsradikalen übrig bleiben, nachdem die linken Kräfte so abgeschreckt sind und sagen, ja, jetzt musst du halt irgendwie gehorsam sein, dem bürgerlichen Staat geben. Und das ist ganz klar anzuprangern hier, was in diesem Text auch drinsteckt, dieses Kuscheln mit dem bürgerlichen Staat. Ja, aber gut, weiter im Text. Denn wo die Nichtbesitzenden noch nach derlei sortiert werden können, wird man sie aufeinander hetzen können. Und die herrschende Klasse lässt sich niemals eine Gelegenheit dazu entgehen. Jeder kleinste Schritt in jeden sozialen Konflikt hinein, der kein Klassenkampf ist, bedeutet für die Beherrschten ein Zurückweichen. Bei keinem Krieg zum Beispiel haben sie jemals irgendetwas zu gewinnen. Mehr jede anteilige Erhöhung der staatlichen Rüstungsausgaben einer imperialistischen Gesellschaft, egal mit welcher Begründung, ist eine schwere Niederlage aller, die kein Kapital besitzen. Wer verstehen will, was in dieser Sache gerade los ist, braucht keine Geheimdokumente oder Hintergrundhoroskope. Ein gutes zeitgeschichtliches Nachrichtenarchiv genügt. Wer sich 2022 orientieren will, könnte darin nachsehen, was sich getan hat zwischen dem ersten Besuch des damals nicht sonderlich profilierten End-30ers Joseph R. Biden auf der Münchner Wehrkundetagung seit der umgetauft in Sicherheitskonferenz im Jahr 1980 und der Gegenwart. Man müsste einfach nur eine Linie ziehen von 1980 bis zur Rede desselben Herrn Biden an derselben Stätte rund 35 Jahre später, zur Zeit der Präsidentschaft von Barack Obama. Biden, inzwischen Vizepräsident, konnte dabei befriedigt feststellen, die NATO habe bei seinem Münchner Debüt nur 15 Mitglieder gehabt, inzwischen aber seines 28. Wer die hier von Biden, also nicht von irgendeinem Verschwörungsspinner oder Linksradikalen skizzierte Linie weiterzieht, erkennt sofort, wozu die NATO da ist. Jahrzehntelang stabile linke Bündnisse aber zerbrechen 2022 in Auseinandersetzung darüber, wer den Brand gelegt hat, der uns alle gerade entsetzt, und lassen die Einigkeit darüber verloren gehen, dass sich ohne Röntgenblick per Aktenlage erkennen lässt. Es ist völlig egal, wie oft sich die NATO das Eigenlob Feuerwehr auf ihre Helme malt. Sie tut seit ihrer Gründung nachweislich etwas ganz anderes als Brände zu löschen und Not zu lindern. Sie wächst und wuchert. Und hier muss ich wiederum eingreifen. Ist ganz richtig, auch wenn dieses Beispiel noch ein bisschen zu klein ist. Allein, dass die NATO wächst, kann ja... Ja, darin steckt schon dieser Expansionismus, der, ja, wo man sagen kann, es ist absolut, Russland oder China Expansionismus vorzuwerfen, denn damit wehren sie sich ja nur gegen diese Grundkoordinaten, die von den imperialistischen Ländern gesteckt wurden. Also ja, schon ganz richtig, nur wenn er hier sagt, ja, diese stabilen linken Bündnisse zerbrechen, das dann halt auch Folge von Corona, würde ich sagen, diese Hypernormalisierung, ja, dass man da eben schon so mit dem bürgerlichen Staat, dass man das dabei in den linken Kreisen einübte, ja, du musst jetzt nur möglichst gehorsam sein, und das ist ganz richtig, was der Staat dir hier sagt, und dass, ja, dann viele Linke dann da einfach die Linie weitziehen sollen und sagen wollen, ja, jetzt bin ich einfach Ukraine-solidarisch, und das ist irgendwie ganz klar, und es ist ja auch richtig, was Baerbock sagt, und das ist auf jeden Fall die richtigere Seite als Putin. Und ja, da kommt man dann hin, wenn man schon vor diese ideologischen Auseinandersetzungen scheut und irgendwie die Querdenker hier so stigmatisiert. Und das nervt mich einfach, muss ich ganz klar sagen. Also Dietmar Dart ist dann auch selber mit Schuld. Hier geht es jetzt nicht um die Pandemie, aber wenn das seine Haltung zur Pandemie ist, die da rauskommt, dann ist es wirklich genau das, was auch diesen Krieg und diese Apathie der deutschen Bevölkerung und völlige Zustimmung zum Kriegskurs der Bundesregierung vorbereitet hat. Gut, aber jetzt weiter. Und das muss man auch ganz klar sagen, diesen selbstgefälligen DKP-Mitgliedern, oder ja, da war jetzt leider schon lange keine Sitzung mehr, muss ich noch mal schauen, aber die eben Corona so gar nicht auf dem Schirm haben, und ja, das muss ich ganz klar sagen, also ihr seid hier genauso Teil des Problems, vor allem in der Pandemie. Nun, diese Selbstverständlichkeiten findet man in Massenmedien nicht, aber auch die angeblich oppositionellen rechten alternativen Medien malen lieber wirre Wimmelbilder von Vampiren in Übersee und Gruselgeschichten über eine angebliche linke Diktatur, die immer auf denselben Käse hinauslaufen. Früher war es besser, entweder im Reich, dem zweiten oder dritten, oder im christlich-sozialliberalen Kapitalismus der alten BRD. Genau, das erinnert schon an den Neue 20er Podcast. Stefan wünscht sich das ja immer zurück in die 60er Jahre. Aber behalten wir das nur mal im Hinterkopf, jetzt weiter im Text. Sie wollen in die Vergangenheit. Beseitigt werden soll alles Neue, Fremde, Komplizierte. Es ist verbitterter, holzdummer, gefährlicher Kinderkram, getarnt als pausbäckiger Angriff auf den Staat und die Elite. Ein Mummenschanz, der, wie Walter Benjamin sagt, den Enttäuschten zu ihrem Ausdruck verhilft, aber nicht zu ihrem Recht. Argumentiert wird nicht, erklärt wird nicht, verstanden wird nichts. Wo A und B ernsthaft politisch streiten, ist die stärkste Waffe stets ein Argument, dessen Geltung beide anerkennen müssen. 2 und 2 ist 4 gilt unabhängig von gesetzlichen Meinungen, sogar unabhängig von gegensätzlichen materiellen Interessen. in der DDR, von der die prokapitalistische Propaganda gern lügt, es habe da keine politische Auseinandersetzung gegeben, sondern nur diktatorisches Verwaltungshandeln, rang man um den richtigen Kurs unter Aufbietung exakt solcher 2 und 2 ist 4 Argumente, etwa Produktivitätsziffern und Plandaten. Es gab zum Beispiel 2 Positionen in der Wohnungsbaupolitik. Soll man neue Wohnungen zuerst an Leute vermieten, die nach dem sozialistischen, also politisch durchgesetzten, nicht von zufälligen Konjunkturlauen abhängigen Leistungsprinzip zu den besser qualifizierten und daher besser bezahlten gehören, damit sie mit jeder Mietzahlung einen Gemeinnutzen erbringen, nämlich den Wohnungsbau finanzieren? Oder soll man stattdessen diese neuen Wohnungen dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund übergeben, der sie Bedürftigen zuteilt? Das kann man diskutieren. Für beides wurden Argumente vorgebracht. Und das finde ich ein wunderbares Beispiel hier. Vor allem das politisch Durchgesetzten, also das, dieses Art Leistungsprinzip, ja, das braucht es halt noch im Aufbau des Sozialismus, dass die besser Qualifizierten und die auch härter arbeiten, mehr bezahlt bekommen. Und die könnten sich ja dann diese Wohnungen leisten, so die eine Position, und die andere sagt, nee, wir müssen es den Bedürftigsten zuteilen. Und da sind dann irgendwie halt keine Mietzahlungen zu erwarten, aber immerhin ist ja auch ein Argument zu sagen, die sind aber ja am schlechtesten gestellt in der Gesellschaft und hier im Sozialismus wollen wir eben danach schauen, dass wir vor allem für die auch arbeiten. Und ja, also irgendwie ist es aber sehr wichtig mit diesem Leistungsprinzip, dass man, das ist ja auch mein Problem heute, wie ich irgendwo mal schrieb in der Episodenbeschreibung, diese Früchte lassen sich nicht genießen. Um überhaupt genießbar zu sein, müssen es sozialistische Früchte sein. Und so ist es aber heute leider, wenn man da seinen Lohn bekommt, dann ist es ja von Konjunkturlauen abhängig, sagt er hier, aber auch von der gewaltsamen historischen Akkumulation des Kolonialismus und so weiter. Und ja, von der Niederhaltung fremder Völker vor allem, das ist jetzt hunderte Jahre her, aber was heute, was direkt jetzt vorgeht, ist ja diese Niederhaltung, wie es bei Grund hieß, der Türkei, die ausgeschlossen wird von der Ausbeute des Weltmarkts, Bevormundung dieser Gebiete, wie der Türkei oder in Südamerika, also einfach Bevormundung und Abhaltung davon, dass die in eine ähnliche Position kommen können wie wir, was ja grundsätzlich möglich ist mit einer sinnvollen Aufbaupolitik wie in China. Ist es ja irgendwie möglich, aber das wollen wir denen gar nicht erklären, gar nicht irgendwie zulassen. Und ja, dann können wir halt hier ein bisschen Reichtum noch akkumulieren, aber das ist dann wirklich dieses zynische Prinzip, wo man sagen muss, das ist irgendwie ein Leistungsprinzip. Da kann man nur noch die Augen zumachen und sagen, ich will nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein. Also das kann gar keine Option sein, da sein Leben zu verbringen. Das ist ganz unethisch. Und genau, und in der DDR, da konnte man noch diskutieren. Dazu brauchst du auch eine gewisse Hoheit und ein Monopol über die Medien. Sehr schön, wie Stefan mal sagte im 29er Podcast, dass VW eben dieses Forschungsbudget hat über 10 Milliarden und so. Und genau das braucht man für Innovation. Also diese kleinen und mittleren Konzerne, da kommt keine Innovation zustande. Man braucht irgendwie eine gewisse Hegemonie. Und das heißt, ja, also irgendwie ist dieser, kann diesem Konzern ja egal sein, was die anderen machen. Er hat einfach da seine 10 Milliarden und kann die ja für verpulvern und da auch mal was in den Sand setzen. Und das braucht man aber, um da zu spielen und neue Innovationen hervorzubringen und so, aber auch im Medienpolitischen. Wenn da dieses Staccato ist, dieses Gegrunze, wie ich meinte, in dem heutigen Pluralismus, da kommt nicht mal das einfachste Argument durch, wie 2 und 2 ist 4. Und deshalb auch diese Situation mit dem Ukraine-Krieg, wo ich ganz klar sage, ich muss auch wirklich zu harten Worten greifen, weil ich so spüre in meinem täglichen Leben, dass wir wirklich so automatisiert sind. Es ist völlig egal, was in irgendeinem fernen Weltgebiet vorgeht, ob da Leute aufgerieben werden, getötet werden. Es betrifft uns eigentlich hier gar nicht und wir ja, nicken das halt so weiter ab, sehen da halt irgendwelche Meldungen auf dem Handy aufpoppen und das ist irgendwie dieser Konsens, diese Realität. Aber ja, es ist irgendwie alles egal und auch in meiner Familie, auch in meinem Kollegenkreis war es nie irgendwie Thema mit der Ukraine. Und ja, wenn dann bei engeren Freundschaften natürlich, da war es dann schon mal Thema oder in gewissen Situationen ist vielleicht mal aufgekommen, im Familienkreis, aber grundsätzlich sind ja das sind die Bereiche so abgesteckt und man weiß irgendwie, dass der Konsens, das drückte ich ja auch in Folge 110 so wunderbar aus. Jeder weiß doch, dass die USA tausendmal verbrecherischer sind als Russland und dazu muss man auch nicht so viel nachlesen, sondern dazu reicht auch wirklich schon Wikipedia. Ja, aber es ist irgendwie trotzdem klar, die Richtung der deutschen Politik geht dann Russland zu stigmatisieren und zu sagen, das ist irgendwie das ganz andere und wir müssen uns nur vom russischen Gas und so weiter losmachen. Und ja, nun aber weiter im Text. Jetzt kommen wir hier zur letzten Spalte. Im Monopolkapitalismus kann es keine vergleichbare politische Diskussion geben. Denn worüber soll man debattieren, wenn etwa der Immobilienkonzern Vonovia den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen frisst, irre Profite erzielt und beim hemmungslosen Fressen dann so viel Appetit kriegt, dass die Mieten gleich mal erhöht werden? Hier stehen nicht, wie im Kampf um die beste Wohnungspolitik im Sozialismus, zwei politische Richtungen einander gegenüber, die argumentieren, um sich durchzusetzen. Zwischen Raubtier und Beute kann es keine Verständigung geben. Der Klassenkampf ist kein Richtungsstreit. Dazu kommt, dass es fürs seriöse Argumentieren, das sich Wesentliches zum Gegenstand nimmt, das alle betrifft, gar keine ausreichend großen Foren gibt. Also ja, das Tischlein deck dich Monopol aufstellen, wie ich sagte. Die meisten noch halbwegs reichweitenstarken Medien im Monopolkapitalismus können sich gar nicht mehr damit befassen, Analysen und Programme dar- und vorzustellen. Sie haben keine Gelegenheit zum Abstand, zum Nachdenken über das Gegebene. Denn verkaufen müssen diese Medien Inhalte, deren Verbreitung mehr und mehr nach dem Modell der Likes und Retweets bei Twitter funktioniert. Große Redaktionen, private wie öffentlich-rechtliche, mühen sich damit ab, alles, was da jeweils gedruckt, gesendet, gestreamt und online publiziert wird, den Trends der Suchmaschinen anzupassen, es, wie man euphemistisch sagt, zu optimieren. Zusammenhängendes, geordnetes Argumentieren aber ist für den Klickreflex zu langsam, zu schwerfällig. Die Maschinerie bevorzugt das, was sofort Aufmerksamkeit erregt: Ängste, Empörung, Grauen, Gier. Der ideelle Gesamtartikel heißt Anlagetipps von Hitlers nackter Urenkelin. Genau, das fand ich auch so wunderbar, einen wunderbaren Gag hier. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu binden, so wie ich es auch immer wieder spüre. Ja, Twitter ist auch wirklich diese Droge oder eine Nachrichtenseite, die man nur aufpoppen sieht. Ja, dann will man doch Bescheid wissen, obwohl ich immer diese Mauer im Kopf bauen will und sagen will, nee, lieber gar keine Nachrichten, lieber hinterm Mond leben wirklich und gar nicht Bescheid wissen. Aber das ist wirklich so dieses Dopamin oder was auch immer da freigesetzt wird. Und ja, das wäre wirklich dann der ideelle Gesamtartikel, der bestmögliche Artikel oder die bestmögliche Überschrift, um die Leute zum Klick zu bewegen, wäre Anlagetipps von Hitlers nackter Urenkelin. Ja, klar, auch für mich, wo ich immer nach Anlagen suche. Auch ich denke, mein Kapital, was soll ich damit machen? Wie kann man das eigentlich anlegen? Und Hitler, klar, immer interessant, diese Historie. Und dann die nackte Urenkelin, ja. Nun ja, aber dann muss ich hier nochmal zurückkommen auf Vonovia und Deutsche Wohnen. Darüber weiß ich nichts. Zum Glück, genau, bin ich davon ein bisschen abgekoppelt von diesem Tagespolitischen. Aber das steht nur im Zusammenhang mit dem, was ich bei meiner ersten Lektüre aus diesem Text vorlas. Und das war ja so wunderbar. Das war der wichtigste Teil in diesem ganzen Artikel. Und den kann ich vielleicht hier gerade nochmal vorlesen, springe ich noch ein Stück zurück. Also, wo sind die Versprechungen hin, die der Kapitalismus ihren Eltern zur Herstellung von Massenloyalität zwischen 1945 und 1990 hat erzählen lassen? Das ging so: Leute, ihr habt zwar nichts, was euch erlaubt, Leute, ihr habt zwar nichts, was euch erlaubt, die Arbeitskraft anderer zu kaufen, ihr habt auch kein Wohneigentum, das Mieten melkt und keine Rüstungsfabriken, die Kriege profitabel machen. Ihr habt überhaupt die Sorte Eigentum nicht, mit dem man unbeschadet durch Pandemien, Dürre, Hitze, Frost, Krieg, Geldentwertung und viele andere Heimsuchungen kommt. Ja, sogar an ihnen verdient. Aber ihr könnt rackern und sparen, dann seid ihr im Alter unabhängig und eure Kinder haben Rückenwind. Genau, und diese ideologische Herrschaft über uns, die ist irgendwie so einfach, die sagt, ja, da steht Bill Gates und oder wer auch immer, Jeff Bezos, der macht da immer noch seine Profite und es ist irgendwie so geil, dass man selbst, während die Welt zugrunde geht, noch Profite einfahren kann und wir alle haben gleichsam daran teil und denken uns, ja, so müsste man nur auch werden wie dieser Kapitalist da oben. Und ja, das ist so dieses Element der Gefügigkeit, der ideologischen Folgsamkeit. Und auch ich gestehe das ja ein, dann zu denken, ja, es wäre schon geil, so ein Kapitalist zu sein und die Arbeitskraft anderen kaufen zu können und einfach alles profitabel machen zu können. Und ja, also, was ich aber herausheben will, ist, dort geht das hier an nach dem Motto, ja, diese Zeit, wo dieses Versprechen irgendwie noch galt, die ist jetzt vorbei, ihr könnt rackern und sparen, ja, dann seid ihr wenigstens im Alter, bisschen unabhängig und eure Kinder können ein bisschen mit einem Bonus starten ins Leben. Und ich sage aber, diese Zeit ist jetzt immer noch, diese Ideologie funktioniert jetzt besser denn je, wie es bei Pfeiler heißt, diese Ambivalenz, dadurch, dass man es durchschaut hat, bindet man sich irgendwie noch fest an sie. Und jeder weiß ja irgendwie, wir können nicht alle oder kaum einer. Niemand kann eigentlich zu Jeff Bezos aufsteigen. Ja, jetzt sind diese Pfründe ja schon abgesichert, abgesteckt, diese Monopole. Da wird kein anderer Online-Anbieter rankommen, irgendwie den Leuten das zu verkaufen. Ja, genau. Und trotzdem aber irgendwie denken wir, ja, das ist so das Wahre, da ist der Kapitalist und hier hat man doch noch diese Chance, in Deutschland aufzusteigen und ja, es ist unrealistisch, aber gut, schau mal, das Ausland, da ist überall Weltenbrand, da ist schlimmer, also hier, da hat man doch die Chance. Das, ja, das ist leider der Punkt und aus dieser Situation fällt es der Bourgeoisie auch immer leichter, irgendwie uns noch weiter auszubeuten, uns entrechten, weil wir ja immer gefügiger werden und denken, im Ausland ist ja wirklich immer schlimmer, also müssen wir einfach immer fester an den deutschen Gewissheiten und an der Loyalität zu unseren Machthabern hier festhalten. Und das ist leider die missliche Situation, in der wir sind. Aber jetzt will ich den Artikel gern zu Ende führen. Also Hitlers Urenkelin. Die kompetente Redakteurin und der erfahrene Redakteur erleben hier die Entwertung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Urteilsgrundlagen. Sie werden davon entmutigt, bis sie die Gegenwehr gegen die algorithmische Automatisierung aufgeben. Niemand hat Rom gegen die einfallenden Barbaren oder Byzanz gegen die muslimischen Heere verteidigt. Die Bevölkerung war von der Misswirtschaft der herrschenden Klassen abgestumpft und erschöpft. Vorgänge in den bürgerlichen Medien und der Kulturindustrie, die diesem Muster entsprechen, sind als Überbauphänomene Widerspiegelung tieferer Prozesse. Marx hat diese mit Stichworten wie Anarchie der Produktion, Naturwüchsig und Konzentration des Kapitals beschrieben und Lenin ihren Rahmen als faulen und sterbenden Kapitalismus kenntlich gemacht. In der Epoche des Konkurrenzkapitalismus zur Zeit der Industrialisierung erlebten Medien, Künste und Wissenschaften noch fiebrige Scheinblüten. Also er sagt, damals ging es noch mit der Konkurrenz einer gegen einen. Die Monopole waren nicht so groß wie heute Amazon, sondern wirklich viele kleinere. Noch nicht so globalisiert. In jedem Land vielleicht eine Fabrik für eine Sparte. Und ja, da war irgendwie noch so die Zeit der Konkurrenz, wo diese Konkurrenz auch was Produktives hatte, wo man sich nicht so gegenseitig ausgezehrt und es völlig unproduktiv wird, wie eben unter den heutigen Automobilkonzernen, die alle schon so ihr Gebiet haben und alle nur noch ein bisschen den anderen weiter in dessen Markt vordringen wollen, und es ist aber komplett schwachsinnig und auf unser aller Rücken oder auch auf Rücken der Arbeiter vor allem, die ja dafür immer härter arbeiten sollen, sollen da noch ein paar Profite rausgequetscht werden. Und für die Gesamtmenschheit wäre es aber viel besser. Da gibt es ein Zentralkomitee, das macht den Plan, wie viele Autos werden denn jetzt wo produziert, und dann wird das so umgesetzt, ja. Und gut, jetzt aber weiter. Gute Ideen mochten einzelnen Aufstiegswege eröffnen. Unter Monopoldiktat aber wird Intelligenz abgewürgt, nicht stimuliert. Das Kapital verhält sich wie gewisse Meerestiere, etwa die Seescheide. So ein Viech sucht sich einen Stein, an dem es sich festsaugt, und fischt dann nur noch in der Strömung nach vorbeitreibendem Futter, wobei es sein eigenes Zentralnervensystem abbaut, das heißt, es langsam auffrisst. Gegen diese Dekadenz also steht die UZ mit ihrem Pressefest. Mein Verwandter, der seine nützliche Ausbildung abbrechen musste, meine Bekannte, die ihr Studium hingeschmissen hat, wissen inzwischen, was täglich mehr Menschen lernen, dass der Monopolkapitalismus ihnen keine Perspektive bietet. Ob und gegebenenfalls wann sie sich dazu aufraffen werden, Gegenentwürfe kennenzulernen, die den korrekten Begriff von der herrschenden Sauerei haben, der handlungsfähig macht, kann niemand vorhersehen. Aber wenn's passiert, brauchen sie das, was dieses UZ-Pressefest feiert. Köpfe, Archive, Quellen des Wissens und der Tat. Das ist das Ende und finde ich wunderbar zu sagen, ja, die DKP ist verteilt. Ja. Ist auch nicht. Ist nicht wirklich so agil, dass aus ihnen eine revolutionäre Bewegung zu erwarten wäre, aber immerhin gibt es noch diese Archive und das ist auch was ganz Wichtiges, dass man da nachlesen kann, sich bilden kann über die Historie. Und ja, das gibt es immer noch und es existiert immer noch und das ist was Gutes. Es hieß von Hacks, in manchen Zeiten ist eben was Gutes, dass das Vaterland einfach weiter existiert. Nicht dieses imperialistische Vaterland, aber in diesen früheren Zeiten mit diesem, mit der aufkommenden Konkurrenz damals mit den Kleinhändlern und Kleinindustriellen, ja, da konnte man diese Position vielleicht haben, ja, dieses Vaterland, es ist jetzt ja der aufkommende Kapitalismus und da gibt es irgendwie auch nichts Gutes dran, aber immerhin erhalten wir den lieber noch, um für zukünftige Verbesserungen den Weg freizuhalten. Und das ist richtig, genauso in China heute, auch da gibt es Probleme und gewisse Misswirtschaft, nur erhalten wir diesen Staat und diese Herrschaftsform, diese Grundprinzipien des sozialistischen Wegs, chinesischer Prägung, wie Xi sagt, erhalten wir das lieber, um die Möglichkeit zukünftiger Verbesserungen zu wahren. Und gut, aber jetzt, ja, ich kann euch sagen, liebe Leute, ich bin nicht zufrieden mit der heutigen Folge und das ist auch Produkt meiner Schläfrigkeit, weil ich heute den Mittagsschlaf gemacht habe und mich danach, ja, nicht mehr so frisch, agil fühlte, wie ich eigentlich sein muss. Und das sage ich jetzt auch ganz klar, jetzt muss diese Auseinandersetzung konsequent zu Ende geführt werden. Es ist jetzt noch eine Woche zu gehen und ich werde einfach, ja, vielleicht jetzt wirklich diesen Rhythmus aufnehmen, zweimal täglich zu podcasten, weil anders werde ich nicht fertig. Mit dem, vor allem, die ich eigentlich hier noch angehen wollte. Aber ich, ja, das ist eben mein Punkt, alles rigoros aufarbeiten. Und ja, das ist jetzt sehr schade. Ich muss jetzt wirklich sagen, dass ich schon wieder so schläfrig bin mir ja, dieser Text auch nicht eigentlich auf die Beine helfen konnte. Das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt ein Unding. So kann man eigentlich nicht enden hier bei Tischlein deck dich. Aber ich kann hier eigentlich auch nicht noch viel weitermachen. Das kann jetzt nicht gehen. Ja, muss das wirklich so sagen, dann bin ich heute wohl auch gescheitert. Hab mich überfressen, übernommen hier. Ja, liebe Leute, das ist jetzt wirklich ein klägliches Ende, glaube ich, für diesen Podcast. Aber ich habe mich zu sehr auch verausgabt, vorher schon beim Schreiben und Publizieren der anderen Folge. Und jetzt muss ich einfach an mehreren Fronten kämpfen, immer wieder publizieren und weiter aufnehmen. Und das ist aber mein Ding und ich werde das auch schaffen, wirklich. Aber für heute muss ich dann sagen, ja, tschüss und das war's dann schon leider. Und ja, man kann nicht jeden Tag ein Feuerwerk abliefern und man muss aber trotzdem weitermachen und weiter dranbleiben und weiter sagen, ja, sich organisieren, diese Archive aufstöbern, ja, wie Dart ja richtig schreibt, und sich einfach dranbilden und dieses Gesamtsystem erarbeiten, der Revolution, die Theorie erstmal erarbeiten. Was sind die Mächte, an denen wir uns orientieren können weltweit, eben wie China oder Kuba, und was sind die Mächte, von denen wir uns ganz abwenden müssen, wie die USA, und was sind die Mechanismen dieser Knechtung, die wir heute erfahren. Das alles ist aufzuarbeiten und ist weiter meine Aufgabe, aber für heute bin ich ein bisschen geschafft und sage euch vielen Dank und auf Wiederhören.